Willkommen bei Tichys Ausblick. Unser Thema heute, alles Klima oder was? Und das war in diesem Jahr ja ein schrecklicher Sommer. 191 Tote, möglicherweise werden es noch mehr bei der Flutkatastrophe im Ahrtal und in den angrenzenden Gebieten Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz. Uns zugeschaltet ist Britta Mecking aus Blessen in Nordrhein-Westfalen. Frau Mecking kann nicht zu uns in den Sender kommen, einfach weil ihr Haus unbewohnbar ist und sie vor Ort gebraucht wird. Frau Mecking, erzählen Sie uns doch, wie dieses Geschehen in dieser Nacht auf Sie zugerollt ist, die Flutwoge.
Ja, gerne. An dem Mittwoch, dem 14. Juli, hat es ja den ganzen Tag fürchterlich geregnet. Und so einen starken Regen habe ich schon lange nicht mehr erlebt. An dem Abend des 14. Juli hört man ab und zu Martinshorn von der Feuerwehr. Und das war auch verständlich, weil bei so einem starken Regen bleibt immer mal der ein oder andere Keller voll. In der Nacht vom 14. auf den 15. ist dann in unserem Dorf der Strom ausgefallen. Ich habe das so gegen 3:30 gemerkt und habe auch bemerkt, dass draußen ein Leuchtfeuer war. Das Leuchtfeuer, das muss wohl die Feuerwehr gewesen sein und die Polizei, die in der Nacht schon unser kleines Krankenhaus in Erftstadt-Frauenthal evakuiert haben. Und da gibt es auch ein Heim für Asylanten, das muss auch in der Nacht evakuiert worden sein. Das alles ist passiert, ohne dass man der Bevölkerung gesagt hat, hier ist viel Wasser. Ja.
Also Sie haben eigentlich nichts von dem Geschehen gehört? Also, außer, also es gab keine Warnmeldung, keine Sirene, keine Meldung im WDR oder so etwas? Es hat halt geregnet.
Ja, es gab keine Meldung. Also ob es die im WDR gab, das weiß ich nicht. Wir haben kein Fernsehen gesehen oder Radio oder sowas. Ich weiß nur, also es gab keine Sirene. Das hätte es geben müssen bei so einem starken Regen und bei dem Wissen, dass schon einiges überflutet war. Und es gab auch keine Durchsagen über Lautsprecher. Da hätte man meines Erachtens die Feuerwehr durchs Dorf schicken müssen oder die Polizei, die den Leuten sagt, also pass auf, die Erft ist schon über die Ufer getreten und wir haben schon evakuiert und es kann bei euch auch so passieren. Das ist nicht geschehen. Ich bin dann am nächsten Morgen aufgewacht, eigentlich von dem Gerede der Nachbarn, hab das durch die offenen Fenster gehört. Die waren ganz aufgeregt, die hatten nämlich schon die ganze Nacht Wasser geschöpft in ihrem Keller. Und ich bin dann schnell runtergelaufen, habe geguckt, unser Keller war trocken, da war überhaupt nichts passiert. Und die konnten aber eben nicht pumpen, weil ja der Strom ausgefallen war. Mein Mann, der ein ganz gutes Equipment hatte, der hat dann seine Arbeit in seiner Praxis beendet, ist schnell zu uns nach Hause gekommen mit seinem Notstromaggregat und Pumpen und hat sowohl uns als auch die Nachbarn mit Pumpen und mit Strom versorgt, weil wir wollten unseren Pumpensumpf auspumpen, ja, damit nicht dadurch Wasser ins Haus kommt. Und nach ein paar Minuten kam dann tatsächlich aber Wasser durch das Anschlussrohr vom Keller zum Kanal rein. Und da haben wir gemerkt, dass die Kanäle schon so voll sind, dass wir gar nichts wegpumpen können. Also es wurde gar nicht aufgenommen. Und dann haben wir das haben wir alles wieder eingepackt, aufgehört zu pumpen, haben dann überlegt, was machen wir, haben ein paar wertvolle Gegenstände aus dem Keller nach oben geschleppt und haben dann noch so im Wendehammer gestanden, überlegt, was wir jetzt tun. Und dann kam das Wasser. Es kam also minütlich stieg das Wasser. Wir hatten vorher eben diesen trockenen Keller und dann plötzlich sammelte sich Wasser an der tiefsten Stelle in unserem Wendehammer. Auch das ist da, wo unsere Nachbarn schon Wasser im Keller hatten. Und das Wasser kam über die Wiesen. Also wir haben ringsherum Wiesengrundstücke, Gartengrundstücke und die standen schon unter Wasser und das Wasser kam immer weiter. Und dann habe ich so ein bisschen Panik bekommen, weil ich sah, dass das Wasser immer höher stieg. Und dann haben wir eben alles Wichtige eingepackt und wollten dann raus aus unserer Straße. Das ging allerdings nicht. Also wir haben nur eine ganz kurze Straße, die ist vielleicht 200 Meter lang. Das ist eine Stichstraße und wollten dann auf die nächste Straße, um das Dorf zu verlassen. Und zwar Richtung Frauenthal. Das ist eigentlich der Weg, den man normalerweise nimmt, Und da konnte ich aber nicht abbiegen in diese Richtung. Da kamen mir Autos entgegen und die sagten schon, du brauchst da gar nicht herzufahren, das steht alles unter Wasser. Und dann habe ich gesagt, ich habe einen Geländewagen. Nee, nee, sagten die, also das Wasser ist hoch, da kommst du nicht mehr durch, auch nicht mit dem Geländewagen. Da kannst du nur noch schwimmen. Und dann habe ich gesagt, okay, wie kommen wir jetzt hier raus? Weil die ganzen Autos standen eigentlich in die falsche Richtung. Und die sagten, die Leute standen neben den Autos und sagten, da vorne ist die Feuerwehr, die macht irgendwas weg, damit wir da raus können. Also das wäre jetzt, der Fluchtweg war in Richtung Burg oder Kiesgrube, in Richtung der jetzt jetzigen Abrisskante. Und da wäre man normalerweise nicht rausgekommen, weil das ist ein kleiner Fahrradweg, der mit zwei Waschbetonpollern zugemacht wurde. Und die beiden hat die Feuerwehr dann weggeflext. Das hat eine halbe Stunde gedauert. Und in der Zeit kam das Wasser wirklich von allen Seiten. Es kam von Frauenthal, es kam aus unserem Wendehammer, es kam von überall her. Und dann hat die Feuerwehr das endlich geschafft, das wegzuflexen. Und dann konnten wir da raus. Das ist praktisch am westlichen Ende vom Dorf, da wo die Kiesgrube ist. Und da über diesen Weg konnten wir dann Richtung Liebla rausfahren. So, und dann, das war also irgendwie ganz fürchterlich. Wir sind dann raus aus dem Dorf. Ich hatte meine Tochter im Auto und die Katze. Mein Mann war mit dem LKW und einem Freund im Auto hinter mir. Und ich habe erst so diese Dramatik der Situation begriffen, als wir über die kleine Brücke gefahren sind, diese Schnellstraßenbrücke, die über die B265 führt, die heißt bei uns Luxemburger Straße. Und da, als ich davon runterschaute, da ist mir richtig übel geworden, weil diese B265 war ein Fluss, ein reißender Fluss. Da waren schwammen LKWs drin, da schwammen Autos drin, da guckte ein Dach von einem weißen LKW raus. Und ich glaube, da habe ich zum ersten Mal begriffen, dass wie schlimm das überhaupt ist. Und was auch schlimm war, das Mobilfunknetz war ja schon fast zusammengebrochen zu dem Zeitpunkt. Und mein 20-jähriger Sohn, der war bei Freunden in dem Haus, das hinter unserem kleinen Krankenhaus liegt. Der wollte denen helfen, weil die hatten auch schon das Wasser im Erdgeschoss stehen. Und ich habe ihm gesagt, ja Junge, hilf ruhig. Wir hatten ja zu dem Zeitpunkt, als er mich angerufen hat, hatten wir noch kein Wasser im Keller. Und der hat mir dann einen Tag später erzählt, dass er im knöchelhohen Wasser am Krankenhaus aus dem Auto rausgeholt wurde von der Polizei. Die durften nicht weiterfahren. Und bis zu dem Haus von seinen Freunden sind es 300 Meter, ist er zu Fuß gelaufen mit der Tochter von den Freunden und kam im brusthohen Wasser an. Die haben sich wohl von Zaunpfahl zu Zaunpfahl gehangelt, um dann noch ins Haus zu kommen. Ich wusste das Gott sei Dank in dem Moment nicht. Das habe ich erst am nächsten Tag erfahren. Der musste dann bei den Freunden schlafen, auf der ersten Etage, weil eben unten schon alles voller Wasser war. Und und wir sind dann zur Praxis meines Mannes gefahren. Die ist ein paar Dörfer weiter, so 6 Kilometer weiter. Und die liegt so hoch, dass sie überhaupt nicht von dem Hochwasser betroffen war.
Jetzt mal kritisch gefragt, was hätten Sie sich als richtiges Verhalten der Behörden gewünscht?
Als richtiges Verhalten hätte ich mir gewünscht, dass sie uns warnen, denn sie wussten das. Also wenn sie in der Nacht schon das Krankenhaus und das Asylantenheim evakuieren, dann wussten die, dass es starkes Hochwasser da war. Und die wussten auch, dass je näher man an der Erft wohnt, desto stärker man gefährdet ist. Oder je näher man an der Erft wohnt, desto stärker man gefährdet ist, nass zu werden. Das wussten die. Das müssen die gewusst haben. Sonst hätten die doch nicht evakuiert. Und da ist eben nichts passiert. Und ich finde es unmöglich, dass man weder über eine Sirene noch über Feuerwehrdurchsagen noch irgendwas gewarnt hat. Und nicht ein einziges Mal, selbst als wir an dem Donnerstagmittag dann endlich aus dem Dorf raus mussten, da hat die Feuerwehr ja auch diese Poller weggemacht. Und selbst da sind die nicht durchs Dorf gefahren, haben gesagt, Leute, da hinten ist ein Ausweg, da könnt ihr jetzt raus. Noch nicht mal das. Also die Information mussten wir uns auch über die Anwohner holen. Und das kann ich nicht verstehen. Das ist für mich ein Unding. Wir sind sowas von vernetzt. Wir haben so viel Elektronik. Wir sind in so einer digitalen Welt. Wieso ist das nicht möglich, die Menschen zu warnen? Und wenn der Strom nicht funktioniert, also so viel ich weiß, müssen Sirenen auch ohne Strom funktionieren. Da muss es eine Batterie oder sowas geben. Und wenn das nicht klappt, dann hat man ein Megafon und kann durch die Straßen fahren. Also eine
Wissen
Ausrede
Sie,
dafür.
Wie viel Ohrenschmalz Sie im Laufe der...
Die lasse ich nicht gelten, das geht nicht.
Vielen Dank, Frau Mecking, für diese bedrückende und anschauliche Schilderung und viel Erfolg bei der Restauration Ihres Hauses.
Ja, danke. Das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
Ich finde, erst wenn man Menschen erzählen hört, mit einem gewissen Abstand, kriegt man ein Gefühl für dieses Chaos und es wird fast noch lebhafter als grauenhafte Bilder. Und dann ist sofort die Frage, was hat es mit dem Klima zu tun? Früher war es ja heiß oder es war kalt, dann war es eine Zeit lang nur heiß und heute ist, was immer passiert, auch in diesem kalten Sommer, es ist immer das Klima. Wir haben also eine Verschiebung der Debatte vom Wetter zum Klima. Herr Professor Bolz, Sie sind Kommunikationswissenschaftler und Medien- und Politikwissenschaftler. Was ist da passiert? Ist es das Klima oder ist es unsere Wahrnehmung?
Ganz sicher ist das unsere Wahrnehmung, so wie ohnehin wir uns bei allen ähnlichen Themen im Grunde fragen müssen, hat sich die Situation verschärft, sind die Gefahren gewachsen oder sind wir einfach nur ängstlicher geworden? Also sind wir nur durch vor allen Dingen natürlich mediale Präsentation verschiedener
Ereignisse. Ja, das ist ja das, was wir hier gesehen haben, keine gewachsene Gefahr, sondern es ist eine totale Gefahr.
Absolut, eine reale Katastrophe, vollkommen richtig.
Also man kann über die Katastrophe ja nicht so wegplaudern, sondern man muss ja sagen...
Das ist vollkommen richtig, nur das Ausmaß dieser Katastrophe beziehungsweise die Schädigung, deren Beispiel wir jetzt gerade vor Augen geführt und gehört haben, die ist natürlich nicht unabhängig davon, wie die Politik mit dem Problem reale Katastrophen umgeht. Meine Vermutung ist ganz schlicht die, dass wir in den letzten Jahren so sehr fixiert waren auf imaginäre oder zukünftige Katastrophen, dass wir reale Katastrophen gar nicht mehr im Blick hatten.
Das heißt also, vor lauter Klimagerede haben wir das Hochwasser, die Gefährlichkeit der Erf, das Risiko einer Kiesgrube, der schlechte Zustand eines Dammes, und so haben wir einfach verdrängt. Weil es ist ja irgendwie das Weltklima.
Ist genau mein Eindruck, also dass das Großformatige unserer Diskussionen zum Thema Klimawandel und mögliche Folgen und mögliche Katastrophen völlig aus dem Auge hat verlieren lassen, was es an realen möglichen Katastrophen hier gibt, um sich darauf sinnvoll vorzubereiten. Ich habe auch in einigen Gesprächen der Verantwortlichen oder auch der technisch Verantwortlichen gehört, dass zumindest einer gesagt hat, wir hatten auch Angst davor, als Alarmisten zu gelten. Das ist ein sehr interessanter Satz, weil er klar macht, dass Alarmismus mehr oder minder zum Alltag geworden ist in unserer Gesellschaft, also in der Medienöffentlichkeit jedenfalls, in der politisch-medialen Öffentlichkeit. Und dass deshalb schon es zu dieser Perversion kommt, dass wenn mal tatsächlich eine Bedrohung da ist, eine Bedrohungslage da ist, sich Verantwortliche überlegen, kann man das jetzt noch so präsentieren oder kann man den Leuten das noch so vermitteln, dass sie es überhaupt ernst nehmen? Oder kommen wir wieder in den Verdacht, alarmistisch zu sein? Das heißt also, wie das ja häufig der Fall ist, dass in den Medien, im Fernsehen angekündigt wird, katastrophale Entwicklungen, nicht nur im Ausland, nicht nur in fernen Welten, sondern auch gerade auch in Deutschland oder in Europa. Und man dann Tage später erfährt, es ist doch nicht passiert. Also es ist doch nicht so schlimm gewesen, wie prognostiziert. Und das hat dann diesen perversen Effekt, dass im Angesicht einer realen Katastrophe zuständige Leute plötzlich Angst haben, wieder als Alarmisten dazustehen. Ja. Also uns fehlt, wenn Sie so wollen, der realistische Maßstab im Umgang mit Bedrohungen. Und das Problem ist eben, dass wir aus politischen, aber auch aus medialen Gründen uns fast schon dran gewöhnt haben, immer dieses Szenario, es ist 5:05 oder...
Fünf nach.
Oder ich glaube, die Weltuhr der Katastrophen ist ja gestellt auf wenige Sekunden vor 12 oder was auch immer, von scheinbar seriösen Wissenschaftlern geeicht, diese Weltuhr. Also diese permanente Konfrontation mit dem absoluten Untergang, mit dem Untergang der Welt, führt natürlich vielfach auch dazu, dass man reale Ankündigungen von Katastrophen gar nicht mehr ernst nimmt.
Also wir sind abgestumpft.
Das ist
wie Biedermann und die Brandstifter.
Das ist das, was Medienwissenschaftler Wissenschaftler Compassion Fatigue nennen. Also man wird ständig zum Mitleid, zur Angst und zur Aufmerksamkeit aufgefordert. Aber dass es permanent passiert, kann man dem gar nicht mehr mit der eigenen Aufmerksamkeit und Angstbereitschaft entsprechen. Sodass man dann in realen katastrophischen Situationen im Grunde hilflos ist. Und das ist eine, wenn Sie so wollen, erlernte Hilflosigkeit. Das ist also nicht eine naturgegebene, oder die Menschen sind nicht unfähig, mit solchen Situationen umzugehen, sondern das ist mehr oder minder ein Effekt einer politisch-medialen Öffentlichkeit, die uns im Grunde falsche Maßstäbe an die Hand gibt, mit realen Problemen umzugehen. Also wir sind immer nur großformatig unterwegs. Es geht immer um die Rettung der Welt beziehungsweise die Drohung, dass alles untergeht, und zwar in wenigen Augenblicken, sodass wir also handfeste Probleme gar nicht mehr in den Griff kriegen.
Wir bauen keinen Damm, weil die Weltmeere steigen.
So könnte man es kurz
zusammenfassen. Und dann geht die Erft über. Dr. Sebastian Lüning ist Geologe, Privatforscher und auch in entsprechenden privatwirtschaftlichen Unternehmen der Geologie unterwegs. Sie haben mit Fritz Fahrenhalt das sehr bekannte Buch geschrieben, Die kalte Sonne. Und zuletzt erschienen Unanfechtbar über das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts, das alles andere als unanfechtbar ist, sondern sehr angreifbar. Sie haben auch einen Videoblog, die Klimaschau. Was wir da jetzt erlebt haben, ist das eine Folge des Klimawandels, wie zum Beispiel die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sofort gesagt hat und dann später natürlich auch Armin Laschet, oder ist der Klimawandel Alarmismus und nur Ausrede?
Ja, die erste Medienreaktion war sehr aufschlussreich. Wer sich hier geäußert hat, das waren die, die eigentlich immer gefragt werden. Das waren Klimaforscher wie Mojib Latif oder Stefan Rahmstorf, die jedes Mal angerufen werden und jedes Mal sagen, diese Dürre, dieses Hochwasser, dieser Sturm, das war garantiert der Klimawandel. In diesem Fall waren dann auch Politiker sehr schnell zur Stelle, die auch sehr überzeugt davon waren, dass es der Klimawandel war. Die könnte man auch als Hobbyforscher, Hobby-Klimaforscher jetzt betiteln, denn sie geben ja im Prinzip nur das wieder, was andere ihnen vorgesagt haben. Es gibt mehrere Kriterien, wie man prüfen kann, ob der Mensch hier einen Einfluss hat. Und im ersten Schritt müsste man erstmal die geschichtliche Entwicklung des Extremwetters sich anschauen. Und in diesem Fall der Starkregen in Deutschland oder die Überschwemmungsgeschichte. Und man kann beginnen mit den letzten 150 Jahren, aber dann müsste man auch ausdehnen auf die letzten 1000, 2000 Jahre. Und in den letzten anderthalb Jahrhunderten, sagt der Deutsche Wetterdienst, gibt es keinen statistisch signifikanten Anstieg der Starkregenfälle und auch der Überschwemmungen.
Das hilft natürlich den Leuten nichts, denen jetzt das Haus weggeschwommen
ist. Ganz genau. Und Sie haben auch mein Mitgefühl. Extremwetter war immer eine Geißel der Menschheit. Heute, in der Vergangenheit, und es wird auch in Zukunft leider so sein. Wir müssen uns damit arrangieren. Wir müssen uns so gut schützen wie möglich. Wir müssen darauf vorbereitet sein. Und auch die Meldeketten müssen funktionieren. Die Warnungen, wir haben das im Beitrag gehört von der Dame, da hat das Warnsystem nicht funktioniert. Aber wir haben, und das müssen wir zur Kenntnis nehmen, keine Steigerung des Starkregens in den letzten 150 und auch in den letzten 1000 Jahren. Insofern ist das erstmal kein Anfangsindiz, dass der Mensch hier etwas damit zu tun haben könnte. Gerade hier im Ahrtal hatten wir um 1910 ein sehr starkes Überschwemmungsereignis. Und es ist einfach auch, denke ich, das löchrige Gedächtnis der Menschheit. Man erinnert sich an die letzten paar Jahre. Man erinnert sich, wo man vielleicht gerade im letzten Jahr noch im Urlaub war, aber was vor 5 Jahren, was vor 10 Jahren war, das weiß man nicht mehr so gut. Und da müssen wir ein geschichtliches Bewusstsein wieder schaffen.
Aber wenn der Regen nicht zugenommen hat, hat dann die Sicherheit über Verbauungen, über technische Hilfsmittel, über Warnsysteme abgenommen?
In der Vergangenheit hat es Schäden gegeben. Darauf hätte man reagieren müssen und Vorsorge treffen müssen. Man hätte zum Beispiel eine Kiesgrube müsste mit hohen Dämmen abgesichert sein, damit halt nichts in diese Grube hineinläuft und die Wand, die steile Wand, sich durch Erosion nicht in Richtung der Häuser weiter fortpflanzen kann. Wir haben eine zunehmende Flächenversiegelung in den letzten Jahrzehnten und dadurch fließt das Wasser viel schneller. Es kann nicht mehr so gut versickern. Wir haben Flussbegradigungen, wir haben auch mehr Bauten in flutgefährdeten Gebieten. Und auch das ist natürlich gefährlich, wenn wir in die Vergangenheit schauen. Die alten Klöster, die historischen Gebäude, die stehen üblicherweise alle auf Anhöhen, auf Hügeln. Und das ist kein Zufall, weil über Jahrhunderte wurde durch Erfahrung herausbekommen, welche Gebiete sicher sind. Wir haben gerade in diesem Gebiet einige Meanderschleifen. Das sind alte Schleifen, wo früher ein Fluss geflossen ist und die sind dann irgendwann gekappt worden. Da hat man heute gesiedelt. Und wenn man das aus der Luft sieht, dann sieht man noch sehr schön den alten Flussverlauf. Da wurde heute gebaut und das hätte man nicht machen können.
Und plötzlich war wieder Wasser da.
Da war plötzlich wieder Wasser da, so wie es früher jahrhundertelang war.
Ist es also eine Irreführung, was wir vielfach erleben im Augenblick, dass man sagt, wir müssen alles Mögliche tun für den Klimawandel, aber nicht das Konkrete, den Damm an einer Kiesgrube verstärken?
Ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen. Das Problem ist tatsächlich das, dass wir das Thema in Richtung Schicksalhaftigkeit verschieben, statt zu ein Schicksal, das uns droht und das wir nur, wenn man so will, in apokalyptischem Ausmaß begreifen können, statt zu sehen, es geht im Grunde um technische Fragen. Also Sicherheitsfragen, technische Fragen des Umgangs mit derartigen Problemen,
Dammbau
oder ähnliches mehr, ganz genau so, wie Sie das eben ja sehr schön auch dargestellt haben, ist für mich insgesamt das Problem der Diskussion zum Thema Klimawandel, dass die für mich entscheidende Dimension, nämlich wir als ein unendlich technisch entwickeltes Gesellschaftssystem, dass wir an alles denken, nur nicht daran, sich diesen Herausforderungen mit technisch-wissenschaftlichen Möglichkeiten zu stellen.
Ist zu konkret, oder?
Das ist offensichtlich zu konkret und es ist viel attraktiver, apokalyptische Bilder zu malen, um dann zu sagen, nur wenn wir die Notbremse ziehen, wenn wir alles verändern, wenn wir die Gesellschaft radikal verändern, wenn nicht Deutschland nicht mehr so aussieht, wie es bisher ausgesehen hat, sondern völlig anders funktioniert, wenn die ganze Welt anders aussieht, als sie jetzt aussieht, nur dann können wir im letzten Augenblick die absolute Katastrophe abwenden. Das ist das genaue Gegenteil zu einem Piecemeal Social Engineering, wie man früher vernünftige Realpolitik definiert hat, oder zu einem technisch-wissenschaftlich fortschrittlichen Verständnis unserer Alltagsprobleme, nämlich zu sagen, natürlich, es gibt riesengroße Probleme, riesengroße auch Naturherausforderungen, aber wir haben eine brillante, über Jahrhunderte entwickelte wissenschaftlich-technische Fähigkeit, mit allen Problemen klarzukommen. Also einerseits sind wir in der Lage, zum Mars zu fliegen, auf der anderen Seite sollen wir nicht in der Lage sein, mit Hochwasser umzugehen. Das ist, glaube ich, eine Bankrotterklärung, die allerdings interessiert ist. Also es gibt Leute, die davon profitieren, Angst zu machen, die davon profitieren. Nun, es gibt eine ganze Angstindustrie. Es gibt Leute, die davon leben in den Medien. Es gibt die Politiker, die sehr gut von Angstpropaganda leben, weil sie dann mit ihren grünen Programmen als Lösungsvorschläge kommen können. Und es gibt natürlich auch eine konkrete Angstindustrie. Also all die, die auf alternative Energien radikal umlegen oder denken Sie jetzt an E-Mobilität, nicht? Also die Explosion der Aufmerksamkeit für E-Mobilität ist ja ein unmittelbarer Folge der apokalyptischen Drohungen. Also wenn es nicht so wäre, dass die Welt am Abgrund stünde, gäbe es überhaupt keine Unterstützung für diesen unglaublichen Aufwand in Sachen Windenergie, Solartechnologie und E-Mobilität.
Also wir retten den Planeten und die Menschen ertrinken an der Ahr und an der Erft.
So könnte man es zusammenfassen.
Herr Löning, nun habe ich aber sofort gehört, beim ZDF wurde mir das mindestens 10-mal eingebläut, es ist der Jetstream. Also der Jetstream, irgendwas ist das da ganz weit oben, jenseits meiner begrifflichen Welt, und den müssen wir jetzt wieder in Gang setzen. Also den Jetstream oben, aber nicht die Arc-Schleife unten.
Der Jetstream, der hilft uns ja erstmal schneller von Amerika nach Europa zu kommen. Der ist in 10 Kilometer Höhe, die Flugzeuge kriegen da kräftig Rückenwind. Und wenn man das auf einer Karte anschaut, dann schlängelt der sich hin und her. Und normalerweise sorgt dieses Schlängeln dafür, dass nach einer kälteren Phase schnell wieder eine wärmere kommt, nach einer trockenen kommt wieder eine feuchtere. Und nun lautet eine Theorie, die vor allem in Potsdam vertreten wird, dass
beim Potsdamer Klimainstitut.
Beim Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, PIK, dass dieser Jetstream sich ganz langsam nur noch schlängelt und insofern für blockierte Wetterlagen vermehrt sorgt, quasi eine sehr feuchte Phase an den Himmel nagelt, sodass es also wie aus Kübeln regnet. Oder auch bei Dürren oder Kältewellen. Es wird also, man kann es im ganzen Jahr im Prinzip verwenden. Kältewelle hatten wir letzten Winter und jetzt auch nochmal hier für eine Hitzewelle in Amerika und für Dauerregen in Westdeutschland. Die Wissenschaft sagt, dieser Jetstream hat sich nicht verlangsamt in den letzten 50 Jahren, 100 Jahren, so lange, wie man das messen kann.
Warum sagt das ZDF das Gegenteil?
Ja, weil das ZDF, das ruft meistens in Potsdam an und da scheinen sie eine Sonderinformation zu haben, die vom Rest der Wissenschaft leider nicht geteilt wird. Und es ist eine Sondermeinung. Und die wird leider in den Medien so transportiert, dargestellt, als wäre es ein Konsens. Und das ist es bei weitem nicht, es ist eine Außenseitermeinung. Jetzt wird auch für die Zukunft gesagt, der Klimawandel und die Erderwärmung würde zu immer langsameren Jetstream-Wellen führen. Das heißt also, diese Extremwetter-Situationen würden immer noch länger über einem Ort herrschen. Und da gab es jetzt gerade eine Untersuchung aus der Schweiz, die ETH Zürich, das ist ein gutes Institut, und auch Swiss Meteo, also der Schweizerische Wetterdienst, und auch einer der vehementesten Klimawarner Europas, Reto Knutti, war dabei. Und die haben modelliert in die Zukunft, weit in die Zukunft, und herausbekommen, auch in der Zukunft wird sich im Rahmen des Klimawandels dieser Jetstream nicht verändern. Also was wir da aus Potsdam hören, ist nicht richtig.
Sagen Sie mal, Herr Bolz, man hat ja das Gefühl, die Gesellschaft radikalisiert sich ein wenig. Ich habe den Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, gehört, der in diesen Tagen sagte, er ist sonst ein eher zurückhaltender Politiker, man müsse den Widerstand der Bevölkerung gegen Windräder und Trassen brechen. Jetzt natürlich begründet mit dem Klimawandel und also wegen A und I, müssen wir jetzt den Widerstand gegen Windräder, ich wiederhole es, brechen. Ist das noch irgendwie mit unserer Gesellschaft zu vereinbar eigentlich?
Ist das noch mit der Demokratie zu vereinbaren, könnte man fragen. Ja, ich bin nicht erstaunt über diese Formulierung, denn sie passt eigentlich ganz gut ins Bild, das die Politik abgibt seit einigen Jahren jetzt schon. Nämlich, dass man den Eindruck bekommt, die Politik wird im Grunde auch gegen die Mehrheit der Bevölkerung geführt. Und das funktioniert deshalb, weil es einen Zusammenschluss gibt zwischen Medien und Politik. Also die Medien haben, das wäre eine eigene Sendung wert, wie ich finde, die Medien haben sich von der sogenannten vierten Gewalt verändert, also sind mutiert zu einer Propaganda-Institution, zumindest die öffentlich-rechtlichen Medien, die im Grunde nichts anderes machen, als Regierungspolitik voranzutreiben, sodass man also auch tatsächlich in ZDF oder ARD im Grunde nur genau das hört, was die Regierung hören will, und die Regierung lässt sich gerne von Potsdam beraten, denn das ist auch eine längst eingespielte Gemeinschaft. Also im Grunde ist es so, dass die politisch-mediale Elite es geschafft hat, das muss man anerkennen, Politik von oben zu machen. Das heißt also, die Leute gar nicht mehr zu fragen, sondern ihnen Politik aufzudrücken. Das gilt ja nicht nur für die Klimapolitik.
Weil man es besser weiß. Weiß die Regierung es besser als wir?
Es ist auf jeden Fall, ist das ihr Selbstverständnis. Also sie geht davon aus, wie jede Elite davon ausgeht, dass sie es besser weiß. Dazu gehört natürlich auch die paternalistische Politik in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen, was ja bedeutet, die Bürger sind im Grunde gar nicht reif und mündig, sondern wir müssen sie an die Hand nehmen. Wir, die Regierung, nehmen die Bürger von der Wiege bis zur Bahre an die Hand und zeigen ihnen das richtige Leben, sodass man also keine große Rücksicht drauf nehmen kann auf Umfragen, die vielleicht einmal ein ganz anderes Bild zeigen. Denken Sie etwa auch an Gendern. Das hat jetzt mit dem Klima nichts zu tun, aber es ist ein ähnliches, wunderbares Beispiel. Niemand kann mittlerweile bezweifeln, dass die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung das für Quatsch hält und das unbedingt ablehnt. Aber die Konsequenz, die politisch-mediale Elite daraus zieht, ist, okay, die sind noch nicht so weit. Arbeit. Das müssen wir ihnen erst noch beibringen, und zwar immer wieder und immer wieder. Und genau das ist die Politik bei allen großen Fragen, auch bei Migrationspolitik und Ähnlichem. Die Leute sind zwar eigentlich dagegen, aber wir werden es ihnen einbläuen, immer wieder, Tag für Tag. Und jeder Tag ist wieder ein Tag der Tagesschau oder des Heute-Journals. Und immer wieder werden die gleichen Nachrichten verbreitet. Nur noch ein Wort zu unserem eigentlichen Thema Klimapolitik. Es war doch eine wunderbare Tagesschau, falls Sie sie gesehen haben, zum Bericht des Weltklimarats, was für meine Begriffe nur am Rande etwas mit Wissenschaft zu tun hat. Das sind auch zum größten Teil Politiker, die da drin sitzen, die auch wirklich, also Gefälligkeitswissenschaftler, die mit Politikern zusammenarbeiten. Und diese ganze Sendung aber, also die Tagesschau, die doch in 15 Minuten über die ganze Welt berichten soll, hat, wenn ich mich recht erinnere, 14 von 15 Minuten nur über den Klimawandel berichtet. Und zwar in diesem Sinne des Weltklimarats, nämlich es ist wenige Sekunden vor 12. Wenn wir jetzt nicht die Notbremse ziehen, verbrennt der Planet und wird gleichzeitig überflutet wahrscheinlich. Also alle Berichte, dann Berichte aus der Türkei, aus Griechenland, aus Italien, die Brände, die Waldbrände, alles waren nur noch Belege dafür, für den menschengemachten Klimawandel. Denn darauf kommt es ja letztlich an. Klimawandel selbst zu bestreiten, wäre ja sinnlos oder das macht keinen Sinn, da kann man auf Statistiken achten. Der entscheidende Akzent liegt darauf, wir sind schuld. Und wenn man Luisa Neubauer heißt, kann man sogar sagen, einer der Haupttreiber des weltweiten Klimawandels ist Deutschland. Ja? Also im Grunde, wenn wir die Deutschen jetzt nicht anpacken und alles auf den Kopf stellen, was bisher Leben in der Bundesrepublik Deutschland hieß, zerfällt die Welt, geht alles unter.
Da fragen wir doch gleich Herrn Lüning. Dieser IPCC-Bericht, Weltklimarat, hat ja so eine neue Katastrophenwoge durchs Land geschickt. Es ist wirklich jetzt ganz spät. Was ist dran an diesem neuen Bericht, der bei allen Medien mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, die im Wesentlichen auf Sie und Fritz Fahrenholt zurückzuführen sind? Also diese Klimawoge hat nochmal alles sehr schlimm dargestellt. Was ist dran an diesem Bericht?
Ja, ich war ja selber als Gutachter an dem Bericht sogar beteiligt. Und
Sie waren es?
Ja, ich habe ja, das alles selber geschrieben. Ja. Na, ich war als Gutachter beteiligt, denn man möchte sich ja auch so darstellen, dass man 360 Grad alle befragt, alle Stimmen hört, das gesamte Spektrum der Meinungsvielfalt sammelt, weil das ist ja eigentlich auch der Sinn dieses Berichts. Ne? Das ist ein Zustandsbericht. Und meine Kritik, die ich geäußert habe, in zwei Entwürfen, auch sehr detailliert, habe mir Zeit genommen, wurde komplett ignoriert. Und das hat damit zu tun, dass die Autoren politisch ausgewählt sind. Wie Sie schon gesagt haben, der Vorstand des IPCC ist politisch gewählt von den Ländern, die im IPCC sitzen. Das sind meistens die Umweltministerien, die auch in vielen Ländern grün geprägt sind. Und die bestimmen die Hauptautoren, die bestimmen aber auch die Schiedsrichter des Begutachtungsverfahrens. Insofern würde auch nie jemand auf die Idee kommen zu sagen, der Lüning, der hat doch hier gesagt, das geht so nicht. Bitte ein bisschen genauer hinschauen und ein bisschen näher drauf eingehen. Das wird einfach ignoriert. Also insofern ist es kein Meinungsspektrum.
Das ist das Verfahren, aber das Ergebnis. Ist das Ergebnis so schlecht wie das Verfahren?
Das Ergebnis meiner Meinung nach hat sich gar nicht so viel verändert. Es wurde als Anlass wieder genommen zu warnen und es wurde eine Sache gemacht, die ich sehr bedenklich finde. In den letzten Berichten wurde zugegeben, dass das CO2, dass wir noch gar nicht so genau wissen, wie stark das CO2 erwärmt. Irgendwas zwischen 1,5 Grad und 4,5 Grad pro CO2-Verdopplung. Das ist eine enorme Spanne. Faktor 3. Das heißt, bei 1,5 Grad, da wären wir gar nicht so stark betroffen. Bei 4,5 Grad wäre es eine Katastrophe. Nun hat der neue Klimabericht, der sechste, diese Spanne stark eingedampft, und zwar auf 2,5 auf 4,0. Das ist also eine enorme Verengung und man behauptet, man würde das viel besser verstehen. Das Kuriose ist, dass die Klimamodelle, die ja eigentlich als Grundlage diese Verengung belegen müssten, die sind komplett schiefgelaufen. Und da sind auch alle einig. Die haben eine enorme Erwärmung von bis zu 6 Grad pro CO2-Verdopplung gegeben und die wurden extra nicht benutzt. Das wird auch gesagt, irgendwo im Kleingedruckten. Insofern, diese Sicherheit, die hier vorgegaukelt wird, die ist mit nichts zu belegen und das, was schiefgegangen ist, das ist alles unter den Teppich gekehrt.
Das heißt also, die Wissenschaft wird als einig dargestellt, wo sie kontrovers ist.
Ganz genau. Und eine Sache, weil ja der Titel dieser Sendung auch mit Hochwasser zu tun hat, der 6. Klimazustandsbericht sagt zum Zusammenhang Temperatur und Starkregen, dass man sich da sehr, sehr unsicher ist. Im Bericht wird der Ausdruck Low Confidence benutzt. Mhm. Und das heißt, wir haben also...
Wir haben keine Ahnung.
Wir haben keine Ahnung, ob Hochwasser etwas mit Temperaturanstieg zu tun hat. Und unter diesem Hintergrund, gerade wo der AR6, wie er kurz genannt wird, herausgekommen ist und ein paar Wochen vorher sagen Politiker und Klimaaktivisten und aktivistische Klimawissenschaftler das Gegenteil, das passt alles nicht zusammen. Das müsste doch eigentlich auch die Tagesschau mal aufarbeiten, dass das Gegenteil ist.
Das ist aber ja gerade das Schlimme an der ganzen Situation, dass das, was Wissenschaft eigentlich ausmacht, nämlich Kontroverse, gar nicht stattfindet. Also es gibt keine abweichenden Meinungen. Und auf der anderen Seite nichts, was die Wissenschaft diagnostisch leisten kann, erzwingt eine bestimmte Politik. Aber genau das, so wird es uns dargestellt. Und ich glaube, das Stichwort, das Sie gerade eben noch genannt haben, gibt da eigentlich den Schlüssel, Aktivismus. Also die Wissenschaftler treten als Aktivisten auf und leider Gottes auch die Journalisten. Das ist ja das Verheerende an der Entwicklung des Journalismus in den letzten Jahren, dass die gar nicht mehr objektiv berichten wollen, sondern sie wollen die Welt verbessern. Es ist buchstäblich, Wissenschaftler wollen
also
die Welt
verbessern. Also Hand in Hand, Politiker und Journalisten verbessern die Welt, aber leider haben sie keine Ahnung wie.
Ja, und oder sie glauben, was noch viel zu schlimmer ist, sie glauben zu wissen, was man zu tun hat. Und es kommt dann eben zu nichts anderem als zu Vereinigungen von Hobby-Klimatologen, Hobby-Pandemiologen oder was auch immer. Und die Politiker treten auf mit Gewissheitspathos, obwohl, wie Sie ja gerade auch an den Beispielen gezeigt haben, es eigentlich zu seriöser Wissenschaft gehört, dass da immer ein Index von Ungewissheit mit dabei ist. Und genau das wird weggespült und es wird nicht nur weggespült oder ignoriert, sondern denunziert. Also derjenige, der darauf hinweist, das könnte vielleicht auch ein bisschen anders sein oder Sie sind da eigentlich gar nicht so sicher, wie Sie erscheinen mögen. Gerade die werden ja als die Ewiggestrigen oder die Klimaleugner denunziert.
Und das werden ist, Sie als Klimaleugner denunziert?
Natürlich.
Und?
Meine Wikipedia-Seite ist fest in Aktivistenhand.
Ja, nicht nur bei Ihnen.
Okay, ja. Man mag natürlich überhaupt nicht, dass ich Kritik äußere. Und ich glaube, ich habe schon ein neues Stadium erreicht. Als wir das Buch 2012, Die kalte Sonne, geschrieben haben, da sind die Medien Sturm gelaufen und sagten, das kann doch alles
nicht wahr
sein. Das darf nicht sein, das sind Dilettanten, das Amateure. Jetzt das letzte Buch, Unerwünschte Wahrheiten, wurde... außer bei Tichys Einblick natürlich.
Danke für die Blumen.
Vielen Dank. Wurde nicht besprochen. Es existiert nicht, dieses Buch, in der Medienwirklichkeit. Und das bedeutet...
Sie sind von der Antiperson zur Nullperson.
Zur Nullperson.
Und
das ist schon auf dem Weg zum... Wahrscheinlich, dass man dann am Schluss doch noch wahrgenommen wird als jemand, der Anstöße gegeben hat, die gar nicht so schlecht waren.
Herr Professor Bolz, Sie haben gesagt in einem Zitat... Die Corona-Politik wird zur Blaupause für die Ökodiktatur. Mhm. Ist aber auch harter Tobak, oder?
Ein Tweet.
Sogar zu kurz für einen Tweet.
Sehr, noch 100 man hätte noch mittlerweile noch mehr dazu sagen können.
Sehr viel mehr differenzieren.
Das ist wahr. Trotzdem bleibe ich gerne dabei bei dieser These. Und dafür gibt es auch eine Fülle von Belegen, gerade von prominenten Politikern. Denken Sie an Lauterbach, der das schon sehr, sehr deutlich macht. Viele sagen zu Recht, er ist gerade dabei, umzuschulen vom Epidemiologen zum Meteorologen, also zu dem neuen Klimaforscher. Lauterbach und einige andere haben das auch sehr deutlich gesagt, dass man gesehen hat als Politiker, was man alles machen kann in der Pandemie, also wie man den Ausnahmezustand plausibilisieren kann und wie man ihn nutzen kann für eine bestimmte Politik. Und dass das jetzt offensichtlich auch die sinnvolle Art und Weise ist, mit dem neuen großen Weltproblem Klimawandel umzugehen. Also insofern tue ich da, glaube ich, niemandem Unrecht, wenn ich behaupte, dass das auch eine Art Probelauf war. Es war eine Art Probelauf für eine vollkommen neue Art von Politik, die natürlich immer über Angst gesteuert wird. Also man schüchtert die Leute ein, indem man ihnen Angst macht. Und dann klammern sie sich natürlich an vermeintliche Experten oder vermeintliche Autoritäten, die wissen, wohin die Reise gehen muss, wenn die Katastrophe noch abgewendet werden muss. Und das ist eine extrem bedenkliche Entwicklung. Ich habe das vorhin schon kurz angesprochen. Wir entfernen uns immer weiter von dem, was wir mal unter Demokratie verstanden haben.
Und ja, vielleicht taugt sie nicht mehr. Vielleicht kann man bei Corona-Krisen, bei Weltuntergangskrisen nicht mehr demokratisch handeln.
In jedem Falle ist der Ausnahmezustand, der ja nun zweifellos herrschte oder vielleicht auch noch herrscht, der Grenzfall für jede Form von Rechtsstaatlichkeit. Kelsen, einer der bedeutendsten Rechtswissenschaftler überhaupt, hat ja sogar angesichts des Ausnahmezustands gesagt, der Rechtsstaat hört hier auf. Also er hat dazu nichts zu sagen. Und wenn ich es noch mal polemisch sagen darf, einige Politiker scheinen sich in diesem Ausnahmezustand pudelwohl zu fühlen.
Ja klar, das macht mir Angst. Macht, ja. Das gibt ihnen Macht.
Das gibt ihnen enorme Macht. Es gibt ihnen vor allen Dingen auch diese Dauerpräsenz im Fernsehen. Spahn hätte es sich nicht träumen lassen, dass er mal der Superstar der Medien wird. Lauterbach wahrscheinlich auch nicht. Das sind Leute.
Eine Lachnummer.
So oder so, aber auf jeden, ich meine auch jemand, der im Grunde in jeder Lanz-Sendung sitzt, der dort ein Abonnement hat, der ist natürlich einer der Hauptprofiteure dieser Entwicklung. Das war das, was ich vorhin meinte. Es gibt enorm viele Gewinner dieser Pandemie, so wie es enorm viele Gewinner der Klimakrise gibt. Es gibt sie politisch, es gibt sie publizistisch, aber es gibt sie auch ökonomisch. Es hat sich buchstäblich eine Angstindustrie gebildet und man verkauft den Leuten dann auch die entsprechenden Formen von scheinbarer Sicherheit oder Zukunftsfähigkeit. Wenn sie kein E-Auto haben, sind sie wahrscheinlich demnächst genauso ein Outcast wie jemand, der sich nicht impfen lässt.
Ja. Aber stumpft diese Angst nicht ab? Kann es sein, dass wenn man immer von Katastrophen redet, dann folgen die Leute nicht mehr? Ich meine, es war die These von Professor Bolz, dass vor lauter Katastrophengerede hat man den gebrochenen Damm übersehen und ihn nicht repariert.
Ja, ganz genau. Also das sieht mittlerweile sogar Arnold Schwarzenegger so. Und er ist zwar Besitzer eines Privatjets, aber er ist auch Klimaschützer. Er hat seine eigene Organisation und einmal im Jahr trifft er sich in Wien mit Klimaschützern. Und da hat er jetzt gerade gesagt, dass man wirklich auch Akzente setzen muss. Diese Dauerberieselung mit Alarm, das schlucken die Leute nicht mehr. Und das rät er jetzt seinen Mitaktivisten, wirklich wieder ein bisschen dosierter vorzugehen. Denn in der Tat, dieser Daueralarm führt zu nichts am Schluss. Wir müssen uns realistisch vorbereiten. Prognosen müssen realistisch sein, das haben wir hier gesehen. Das Hochwasser oder der Starkregen wurde 4 Tage im Voraus vom europäischen Warndienst, der ist, glaube ich, in Großbritannien angesiedelt, angekündigt und er wurde auch weitergeleitet an die deutschen Behörden, an alle europäischen Partner im Prinzip. Ne, und deutschen
ganz da muss ich eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe da beim Wasserwirtschaftsamt angerufen, weil ich da unterwegs war und habe gefragt, wie ist denn das mit dem Hochwasser an Rhein und Mosel? Dann sagten die, Hochwasser gibt es nicht.
Ja.
Es war aber schon da.
Und vor allem war es angekündigt. Ja. Und dann funktioniert die Meldekette nicht. Man kann nicht sagen, und dann habe ich die E-Mail nicht geöffnet, weil ich im Urlaub war und all so etwas. Also wie die Dame im Video sagte, es muss Megafone geben, es muss Sirenen geben, die einmal die Woche, wie es früher üblich war, getestet werden. Das ist einfach nicht gut genug, was wir in Deutschland haben.
Es gibt eine englische Meteorologin, die einen spektakulären Artikel auch lanciert hat, die im Grunde sagt, alles war war zu wissen, von den Deutschen, nur die Politiker haben versagt. Also es wurde nicht weitergeleitet, wurde nicht ernst genommen, man hat nicht darauf reagiert.
Wir kümmern uns lieber um die Probleme von 2100 als um die Probleme heute. Und das ist nicht nur das Wetter oder Extremwetter, sondern es geht auch um Hunger, um Frauenrechte, ne? Ausbildung. Es gibt um viele Dinge. Also ich selber war in Afrika und ich sehe, dass viele Leute auf dem Lande den ganzen Tag damit zubringen, Wasser zu besorgen, Brennholz zu besorgen, Wäsche im Fluss zu waschen. Die haben natürlich keine Kraft mehr, um irgendwie sich ausbilden zu lassen. Also da geht es wirklich ums Überleben. Und diese Dinge, die können wir heute anfangen. Und das sind reale Probleme.
Lassen Sie mich noch eine Frage stellen. Man hat ja das Gefühl, es kommt zu einem Klimawahlkampf. Eigentlich übertreffen sich mit einer Ausnahme, einer Alternativen, alle Parteien eigentlich in Klimapolitik. Auch Armin Laschet hat jetzt Sprüche abgelassen, dass also das Klima so wahnsinnig wichtig ist. Ich dachte mir, er heißt Baerbock. Dr. Baerbock natürlich. Die Frage ist, die ich daran anschließe, ist es richtig, so einen Klimawahlkampf zu führen, bei dem es dann eigentlich, weil alle immer auf denselben Pseudosachverstand hören, keine Differenzen mehr gibt? Also es sind ja alles, wir kennen keine Parteien mehr, wir kennen nur gemeinsame Klimapolitiker.
Ist der Eindruck, den ich seit vielen, vielen Jahren habe, dass es überhaupt keine Opposition gibt. Und das würde sich ja auch zeigen in oppositionellen Themen, also in alternativen Themen, die man in den Mittelpunkt stellt. Um es kurz zu sagen, ich glaube, das ist ein Vermächtnis der 16 Jahre von Frau Merkel. Frau Merkel hat es sehr früh geschafft, das war ein genialer Zug, die SPD überflüssig zu machen, indem sie die Agenda 2010 übernommen hat und sie praktisch gegen die SPD gewendet hat. Und sie hat dann auch versucht, mit weniger großem Erfolg die Grünen überflüssig zu machen. Also sie ist zum Teil grüner als die Grünen geworden, sodass man im Grunde jetzt folgende Situation hat, wenn man mal von der AfD absieht, die tatsächlich da vollkommen rausfällt, aber entsprechend dann auch als Schwefelpartei marginalisiert wird. Alle anderen Parteien unterscheiden sich nur noch dadurch, dass sie etwa zu einem konkreten Thema wie Abschaltung der Atomkraftwerke sagen, wir schalten sie in 3 Jahren alle ab. Dann sagen die anderen, nein, Opposition, wir müssen sie in einem Jahr abschalten. Die anderen sagen, völliger Quatsch, in einem Monat. Und Fridays for Future sagt, morgen. So auch bei Braunkohleabbau oder was auch immer. Es gibt gar keine Opposition. Seit vielen, vielen Jahren. Wir haben überhaupt keine Opposition, sondern es gibt im Grunde nur einen Überbietungswettbewerb in den Forderungen, die mehr oder minder alle abgeleitet sind aus der grünen Agenda. Und insofern ist das schon so, dass wir es mit einem Klimawahlkampf zu tun haben, der aber nicht wirklich inhaltlich geführt wird, sondern wo man im Grunde nur Virtue Signaling, so sagt man, glaube ich, in Amerika, leistet. Also auch wir, ja, auch wir sind für Klima. Ich glaube, ich habe jetzt von den Linken ein Plakat gesehen zur Wahl, Klima und soziale Gerechtigkeit. Also man kann alles kombinieren, Klima und irgendetwas.
Klima und Frau und Klima und Gender? Oder
natürlich, alles, ja.
Sie sind der Klimaforscher. Wünschen Sie sich jetzt so einen Klimawahlkampf oder nicht?
Ich bin traurig darüber, dass die Fakten überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Also es ist wirklich nur noch emotional. Es wurde herausgefunden, dass Klimawandel zieht in der Bevölkerung. Aber die Bevölkerung hat sich eigentlich in der Vergangenheit nie für Physik und Geografie und sowas interessiert. Und jetzt plötzlich soll sich das geändert haben. Es ist einfach hoch emotionalisiert. Und das hat auch mit Fridays for Future zu tun. Und das sagt, ich habe selber Kinder und ich finde es gut, wenn sich Kinder einsetzen und Jugend. Aber die wenigsten von Fridays for Future wissen wirklich, was hinter diesem Klimawandel steckt und wie er funktioniert. Und allein die Frage, wie hoch ist der Prozentsatz von CO2 in der Atmosphäre? Ich bin mir ganz sicher, dass weniger als 1% der Schüler und Jugendlichen diese Frage beantworten können.
Sie lautet?
0,04%.
Vielen Dank. Es war ein sehr temperamentvolles Gespräch. Ich habe mir vorgenommen, ich mache Sie beide zum Ehrenlauterbach unserer Sendung. Sie kommen jetzt jede Woche.